Hallo und herzlich willkommen. Liebe Studis, das ist die letzte inhaltliche Podcast-Folge zur Vorlesung Gruppentheorie 3. Und damit meine ich, dass es die letzte Podcast-Folge ist, die wirklich nah am Vorlesungsstoff ist und den kommentiert. Das heißt nicht, dass es nicht noch weitere Podcast-Folgen gibt. Natürlich gibt es noch mindestens eine zum Thema Prüfungsvorbereitung oder vielleicht auch noch zu ausgewählten Übungsaufgaben. Natürlich zu den Fragen, die Sie haben, völlig klar. Aber es ist die letzte reguläre Podcast-Folge. Wir besprechen jetzt das Ende von Kapitel 6 und damit auch das Ende der Vorlesungsnotizen, die ich vorbereitet habe. Was bisher geschah? Am Anfang von Kapitel 6 haben wir Eigenschaften von Punktstabilisatoren gesammelt, unter der Voraussetzung, dass wir eine Fixität-4-Wirkung haben. Die Situation ist jetzt also die, dass unsere Gruppe G auf einer Menge Omega operiert, die Wirkung ist treu, transitiv und hat Fixität 4. Und unter dieser Voraussetzung haben wir uns dann angeschaut, was gilt für Untergruppen vom Punktstabilisator, sagen wir G-Alpha, Alpha ist aus Omega, was gilt für die vier Punktstabilisatoren, was passiert je nachdem, ob Elemente oder Untergruppen genau ein, zwei, drei oder vier Punkte fixieren. Da haben wir haufenweise Details festgehalten. Dann haben wir uns angeguckt, was wir über die, nicht nur über die Bahnlängen, aber auch über die Bahnlängen von Sylow-Untergruppen sagen können für die Primzahlen 2 und 3. Tatsächlich haben wir noch ein bisschen mehr gemacht. Wir haben uns angeschaut, wie die 2-Struktur und die Punktstabilisatoren zusammenspielen und auch wie die 3-Struktur und die Punktstabilisatoren zusammenspielen. Und dann konnten wir daraus ein paar Konsequenzen ableiten für Bahnlängen. Dazu gab es auch eine Übungsaufgabe. Und dann gibt es noch, dann setzen wir das fort und gucken uns die 2-Struktur nochmal aus einer anderen Perspektive an, nämlich aus der Perspektive, die schon Ronse eingenommen hat. Er hat sich darauf konzentriert, was eigentlich die Anzahl von Fixpunkten von Involutionen mit der Gruppenstruktur macht. Das war Satz 6.5 und da haben wir dann gesehen, dass das im Wesentlichen auf 3 Möglichkeiten hinausläuft. Man findet einen Normalteiler mit einer stark eingebetteten Untergruppe. Man kann die 2-Struktur kontrollieren, sprich man weiß, welche Struktur die 2 Sylow-Untergruppen haben. Oder es gibt Involutionen mit 4 Fixpunkten und wir haben eine Beschränkung für den sogenannten sektionalen Zweirang. Heißt also, dass wir beschränken können, wie groß in Sektionen von G elementarabelsche 2-Gruppen höchstens sein können. Soweit sind wir gekommen und genau da möchte ich jetzt einsetzen. Und zwar mit Satz 6.6. Das ist ein ziemlicher Monstersatz und deswegen quatschen wir den jetzt ganz in Ruhe durch. Wir fangen an mit der Voraussetzung zu Fixität 4, die ich am Anfang nochmal wiederholt habe. Und zusätzlich soll die Gruppe G einfach sein und nicht abelsch. Dann behaupte ich, gibt es folgende Möglichkeiten. Es könnte sein, dass die Punktstabilisatoren ungerade Ordnung haben. Möglichkeit 1. Möglichkeit 2. Oder B. Also Möglichkeit A, Punktstabilisatoren haben ungerade Ordnung. Möglichkeit B. G hat eine stark eingebettete Untergruppe. Dann können wir hinschreiben, was es für Möglichkeiten für G gibt, mit Benders Satz aus seinem Strongly Embedded Paper. Da wissen wir nämlich dann, dass die Gruppe, ach, das ist ja lustig, da steht und ist daher isomorphic zu einer, das muss natürlich isomorph heißen. G ist dann isomorph zu einer der Gruppen PSL2Q, Suzuki-Q oder PSU3Q, wobei man noch Einschränkungen für Q hat. Das heißt, dass wir den Isomorphie-Typ von G kennen, den Isomorphism-Type. Ja, das passiert, wenn man abwechselnd auf Deutsch und Englisch schreibt. Möglichkeit C. Jede Involution fixiert maximal 3 Punkte. Und dann können wir wieder sagen, wozu G isomorph sein kann. Tatsächlich kann man das abgrenzen von anderen Fällen und sagen, Involutionen fixieren 2 oder 3 Punkte, glaube ich. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. So wie ich es dahin geschrieben habe, kommt man auf Isomorphietypen von G mithilfe der 2-Struktur. Denn das kommt aus dem Fall, wo die 2 Sylow-Untergruppen Dieder- oder Semidieder-Gruppen sind. Und dann wissen wir auch wieder, was die Gruppen sind. A7, M11, PSL2Q, PSL3Q oder PSU. Wieder mit irgendwelchen Voraussetzungen für die Primzahlpotenz Q. Und dann kommt der letzte Fall. Es gibt Involutionen mit 4 Fixpunkten. Dann haben wir diesen sogenannten sektionalen Zweirang höchstens 4. Und man kann hinschreiben, was G für eine Gruppe sein kann. Und da kommt jetzt eine lange Liste. Wir haben mehrere Gruppen, Serien von Gruppen des Typs PSL oder PSU, sogar PSP, also projektive symplektische Gruppen. Dann noch zwei Typen von Gruppen, die wir noch gar nicht gesehen haben, G2 und Twisted G2. 3D4, Triality D4. Und die anderen Typen von Gruppen kennen wir, Suzuki-Gruppen. Sie sehen vielleicht auch, dass wir Serien von Gruppen haben für ungerade Primzahlpotenzen, aber nur ein paar einzelne Gruppen für gerade Primzahlpotenzen. Das sind nämlich nur die einzelnen Gruppen PSL2.8, PSL2.16, PSL3.4, PSU3.4 und Suzuki8. Das kann man so interpretieren, dass dann bei den größeren geraden Primzahlpotenzen, also Potenzen von 2, so eine Art generisches Verhalten einsetzt, was die Gruppen davon abhält, die Voraussetzungen zu erfüllen, die wir gestellt haben. Dann haben wir ein paar einzelne alternierende Gruppen. Auch da ist es wieder so, dass bei größeren alternierenden Gruppen so eine Art generisches Verhalten einsetzt, das nicht zu den Voraussetzungen passt. Und wir haben doch zwei Handvoll sporadische Gruppen, die das erfüllen. M11, M12, M22, M23, drei Janko-Gruppen, McLaughlin oder die Lyons sporadische Gruppe. Interessanterweise, also es ist erstmal ein Monstersatz und da stecken haufenweise Klassifikationsresultate drin, tiefliegende Klassifikationsresultate. Da stecken Sätze drin, wo der Beweis über eine mindestens zwei, wenn nicht dreistellige Seitenanzahl geht. Und dann kommen da noch Vorresultate dazu. Das ist starker Tobak. Tatsächlich kommen da mehr Gruppen raus, als wir dann später wirklich sehen unter unserer Voraussetzung Fixität 4. Dazu gleich mehr. Erstmal beweisen wir den Satz, indem wir die Fälle durchgehen in Satz 6.5. Warum? Naja, wenn die Punktstabilisatoren ungerade Ordnung haben, dann trifft Fall A ein. Wenn die Punktstabilisatoren gerade Ordnung haben, dann fixieren Involutionen 1 bis 4 Punkte und dann gucken wir einfach, was für Möglichkeiten es da gibt mit Satz 6.5. Und in jedem dieser Fälle haben wir Klassifikationsresultate. Bender Strongly Embedded habe ich schon erwähnt, Gornstein-Walter für die EDA-2-Sylow-Untergruppen, Alperin-Brauer-Gornstein für Semi-EDA-2-Sylow-Untergruppen und für Fall D oder für das, was daran als Konsequenz folgt aus dem sektionalen Zweirang höchstens 4, gibt es eine fette Arbeit von Gornstein und Harada, die diesen Fall klärt. Und ich habe erstmal alle Möglichkeiten hingeschrieben und nichts ausgeschlossen, denn das Ausschließen macht auch wieder viel Arbeit. Tatsächlich ist aber die Liste, vor allem in D, wesentlich länger, als sie sein müsste. All diese Gruppen sind von Patrick Saalfeld im Rahmen seiner Dissertation angeguckt worden und er hat genau geschaut, welche davon haben wirklich eine Wirkung mit Fixität 4 und welche nicht. Das heißt, die Voraussetzung, die da jetzt reinfließt, um die Gruppen zu klassifizieren mit Gornstein-Harada, die ist ein bisschen schwächer als die Voraussetzung, die bei uns im Satz steht. Aber es ist einfacher, diese kleinere Liste von Gruppen zu nehmen aus Gornstein-Harada und dann zu gucken, wo es eine Fixität 4-Wirkung gibt, als andersrum. Dann schauen wir mal weiter. Jetzt haben wir also im Prinzip einen Fahrplan. Wenn wir einfache Gruppen mit Fixität 4-Wirkung untersuchen und klassifizieren wollen, der Fahrplan ist vielleicht noch nicht ganz fertig, denn wir haben da noch diesen Fall A mit Punktstabilisatoren von ungerader Ordnung. Da steht noch keine Liste von Gruppen, die man sich jetzt angucken könnte. Aber ansonsten ist es doch schon mal gar nicht so schlecht. Jetzt geht's weiter. Satz 6.7 ist ein Satz, der die 2- und die 3-Struktur zusammenführt. Und das wird das sein, was dann später zu einem wirklichen Fahrplan für das ganze Projekt führt. Der Satz ist noch nicht veröffentlicht, jedenfalls nicht in der Form, sondern es sind nur Vorarbeiten veröffentlicht. Und bisher habe ich darüber vorgetragen. Wir haben den Beweis auch schon mehrfach hin und her und umgeschrieben und umstrukturiert. Und deswegen bin ich sicher, dass der Satz stimmt, bin aber noch nicht zufrieden mit dem Beweis, den wir bisher haben, von der Art, wie der organisiert ist. Deswegen sage ich da nur was zur Strategie. Was steht in Satz 6.7? Na, da haben wir unsere üblichen Voraussetzungen. Wir haben eine 3-Sylow-Untergruppe. Und wir fassen die kurzen Bahnen dieser 3-Sylow-Untergruppe P, die wir uns hergenommen haben, zusammen in einer Menge Delta. Und wenn ich sage kurze Bahnen, dann meine ich Bahnen der Länge höchstens 3. Diese Menge Delta, das ist jetzt eine Teilmenge von Omega, hat in G einen Stabilisator. Damit ist der Stabilisator der Menge Delta gemeint. Den nennen wir K. Und dann kann man zeigen, dass eine der folgenden drei Möglichkeiten eintrifft. Möglichkeit A, die Punktstabilisatoren haben gerade Ordnung. Möglichkeit B, wir finden in G einen Normalteiler N vom Index 1 oder 3 und für N können wir jetzt noch ein bisschen mehr sagen. Denn da drin haben die Punktstabilisatoren eine Ordnung, die teilerfremd ist, zu 6. Und wenn Sie mal zurückdenken an Lemma 6.1, dann ist es eine starke Eigenschaft, Punktstabilisatoren zu haben, die zu 6 teilerfremde Ordnung haben. Und die andere Möglichkeit ist, dass wir in N eine stark 3 eingebettete Untergruppe finden. Und wir haben eine Grenze dafür, wie groß Delta sein kann. Und dann gibt es noch Möglichkeit C. Möglichkeit C fasse ich immer gern zusammen als P ist klein. Die 3-Sydow-Untergruppe P, mit der wir angefangen haben, die ist da stark eingeschränkt in ihrer Größe und Struktur. Und wir haben auch noch so ein paar Aussagen drumherum. Das sind dann Fälle, die man sich einzeln angucken muss. Das wird auch schon getan. Aber die Struktur des Satzes ist jetzt eigentlich Möglichkeit A. Punktstabilisatoren haben gerade Ordnung. Wir werden also zurückgeworfen auf die 2-Struktur. Und dann haben wir in B und C Möglichkeiten für die 3-Struktur und Einschränkungen, mit denen man arbeiten kann. Einschränkungen für die Punktstabilisatoren sind gut, damit kann man arbeiten. Stark 3 eingebettete Untergruppen sind gut, ein kleines Delta ist gut, damit kann man arbeiten. Und eine kleine 3-Sydow-Untergruppe P ist auch gut, da kriegt man auch wieder lokal Informationen. Und wir beweisen den Satz, indem wir die 3-Struktur entlang gehen. Das heißt, dass wir das, was wir in einem vorherigen Satz zur 3-Struktur gesehen haben, wesentlich stärker und detaillierter noch auswalzen und da sehr in die technischen Feinheiten gehen, sodass wir am Ende immer in eine Situation laufen, wo wir in einem Punktstabilisator eine Involution finden. Die finden wir häufig ganz konkret. Da ist dann so ein Element, das wir sehen und das 2 Punkte vertauscht. Und die anderen Möglichkeiten für die 3-Struktur oder die Fälle, die dann noch übrig bleiben, die führen dann häufig zu sehr speziellen, sehr klar umgrenzten Situationen, die wir genau beschreiben können und die alle eingefangen sind in den Fällen, die da in B und C stehen. So, wie kann man damit jetzt weitermachen? Na, man kann anhand von Satz 6.7 eine Strategie entwickeln, die kommt auch gleich. Aber es ist ja nicht schlecht, nochmal zu gucken, was kann man denn sonst noch so tun? Und da kommt Lemma 6.8 ins Spiel. Wir haben in diesem Projekt eigentlich bei jeder Fixität irgendwo so Resultate stehen, die was mit minimalen Normalteilern zu tun haben, weil wir immer das Gefühl hatten, wir wollen gern kontrollieren, so gut wir können, wie die verallgemeinerte Fitting-Gruppe aussehen kann. Und in diesem Kontext ist Lemma 6.8 zu verstehen. Da zeigen wir nämlich, wenn nicht alle Sydow-Untergruppen von Punktstabilisatoren Rang 1 haben, wenn es da also irgendwo etwas gibt, was Rang mindestens 2 hat, dann können wir die Struktur von F Stern von G sehr stark kontrollieren. Dann gibt es nämlich ein O2, ein O3, das sind die einzigen OPs, die nicht trivial sein können. Alle anderen sind trivial und es gibt Komponenten, auch da kann man dann noch mehr zeigen. Das ist allerdings deutlich schwieriger als in den beiden vorherigen Fällen mit kleinerer Fixität. Wir können ja auch wieder zeigen oder sind dabei zu zeigen, dass es dann auch wieder nur eine Komponente gibt höchstens. Das heißt, das Lemma könnte man noch ein bisschen verstärken, aber der Witz ist, in dem Moment, wo wir in den Punktstabilisatoren irgendetwas Elementarabelsches der Ordnung p² sehen, haben wir eine ganz starke Beschränkung der Struktur von F Stern von G. Und der Beweis funktioniert einfach mit teilerfremder Operation. Gut, zu den Komponenten habe ich schon was gesagt. Das ist schwierig, es ist knifflig, es ist auch eine ganze Ecke schwieriger, als wir zuerst dachten, weil sich bei der Anwendung von Resultaten, zum Beispiel von Fukushima oder Wigman oder so, Fälle ergeben, die wir teilweise uns vorher nicht explizit genug angeguckt haben oder die wir uns zwar angeguckt haben, aber wo wir nicht genug dazu aufgeschrieben haben. Und es ist nicht so einfach, sich da jetzt durch die Fälle zu wühlen und keine Fehler zu machen, vor allem was die 2-Struktur betrifft. Das ist ziemlich knifflig und wir sind noch nicht fertig damit. So, wie macht man jetzt weiter? Bei den anderen beiden Fällen, Fixität 2 und 3, da hatten wir ja immer eine Liste von einfachen Beispielen mit den verschiedenen Möglichkeiten für die Punktstabilisatoren und so ein paar allgemeine Strukturaussagen. Das hätten wir jetzt hier auch gerne. Und die Liste der einfachen Beispiele ist aus 2 Gründen wichtig. Erstens möchte man die prinzipiell haben, zweitens möchte man die... Okay, es gibt noch mehr Gründe, warum das wichtig ist. Man möchte prinzipiell so eine Liste haben, einfach ja, weil das eine interessante Info ist. Für die Anwendung sind die einfachen Gruppen wichtig. Und wenn man dann später guckt in der allgemeinen Situation, was kann denn bei den Komponenten passieren, was für Gruppen können das denn sein, dann wird man zurückgeworfen auf die Frage, was für Fixität zwei, drei oder vier Wirkungen es für quasi einfache Gruppen gibt. Das heißt, man landet automatisch bei der Frage der einfachen und quasi einfachen Gruppen. So, und damit kann ich jetzt die große Strategie einordnen, denke ich. Ich habe schon erwähnt, dass es Vorarbeiten gibt. Manche gehen sogar noch auf Kai Magath und mich zurück, bevor er gestorben ist. Dann gibt es von Barbara Baumeister und mir und Kai Magath zusammen Vorarbeiten und wir sind auch dabei, wir arbeiten daran weiter. Dann habe ich schon erwähnt, dass Patrick Saalfeld auch was gemacht hat. Er hat viel gemacht, vor allem in diesem Fall mit dem sektionalen Zweirang höchstens vier. Paula Händel ist jetzt mit dabei und das alles möchte ich jetzt zusammenfassen. Am Ende, was ist die große Strategie? So, Satz 5.8 sagt uns im Prinzip, wo wir langlaufen müssen. Wir werden entweder auf die Zwei-Struktur zurückgeworfen und da haben wir dann einen Satz, der uns bei einfachen Gruppen schon sehr klar sagt, was da so los sein kann. Da ist dann klar, man muss sich diese ganzen einfachen Gruppen eben angucken und muss schauen, was für Fixität 4 Wirkung es da gibt. Und in dem Fall mit ungerader Ordnung, da kann man dann die Drei-Struktur benutzen und kann sich diese Fälle anschauen. Heißt also, welche Spezialfälle muss man sich am Ende angucken? Man braucht Punktstabilisatoren mit zu Sechsteiler fremder Ordnung. Die kommen da irgendwo vor, die muss man sich anschauen. Da habe ich schon richtig viel gemacht, vor allem für einfache Gruppen und es gibt noch weitere Vorarbeiten. Das muss einfach nur einmal zusammengefasst werden. Wir müssen einmal gucken, was fehlt noch. So wie ich das sehe, fehlt noch ein bisschen was für Gruppen vom Lie-Typ. Aber für die alternierenden Gruppen und für die sporadischen einfachen Gruppen habe ich das alles mir schon mal angeguckt und aufgeschrieben. Dann gibt es den Fall, dass die Punktstabilisatoren ungerade Ordnung haben, dass die Ordnung aber durch drei teilbar ist und dann mit gewissen Einschränkungen. Und eine solche Einschränkung ist, dass es eine stark drei eingebettete Untergruppe gibt. Da ist Paula Händel dran. Genauso könnte es sein, dass die drei Südorf-Untergruppen von G sehr klein sind und dass sie auch tatsächlich nicht-trivialen Schnitt mit irgendeinem Punktstabilisator haben. Auch diesen Fall, auch da sind wir dabei, da wurden ein paar Fälle auch von Paula Händel schon behandelt und ein paar sind noch offen. Aber das ist quasi für mich so innerlich ist das eine von Paulas Abteilungen, da ist sie also dabei. Dann habe ich schon erwähnt, Punktstabilisatoren von gerader Ordnung, Involution mit vier Fixpunkten, sektionaler Zweirang höchstens vier. Da sind die einfachen Beispiele alle untersucht worden von Patrick Saalfeld in seiner Doktorarbeit. Bei Punktstabilisatoren von gerader Ordnung gibt es ja auch noch den Fall, dass Involutionen weniger Fixpunkte haben als vier. Und da werden wir zurückgeworfen auf die EDA oder Semideda 2 Südorf-Untergruppen. Da kommen dann also Typen von Gruppen raus und im einfachen Fall kann man die untersuchen. Ansonsten muss man sich die Strukturresultate genauer angucken aus den Arbeiten von Gornstein, Walter und Alperin-Brauer-Gornstein. Aber auch da hat man irgendwie einen Fahrplan, was man da tun muss. Es gibt noch andere Fälle von spezieller Zwei-Struktur, wo man dann Klassifikationsresultate draufwerfen kann. Und ein weiterer Fall, der uns über den Weg gelaufen ist in den letzten Sätzen, das ist der, dass wir irgendwo eine stark eingebettete Untergruppe sehen. In ganz G oder in einem Normalteiler von G. Naja, auch da haben wir Klassifikationsresultate. Auch da können wir dann also was sagen über die Struktur der Gruppe. Und damit wird jetzt hoffentlich deutlich, dass es so einen Fahrplan gibt. Je nachdem, in welchem der Spezialfälle wir landen, können wir Strukturaussagen über die ganze große Gruppe machen. Das können wir dann hinschreiben. Und daraus wird am Ende so ein Satz über die allgemeine Struktur. Und immer dann, wenn wir den Spezialfall einer einfachen Gruppe angucken, und der vereinfacht dann häufig die Situation noch weiter, dann können wir uns die Gruppen konkret angucken und bekommen eine Liste. So, folgende Gruppen sind in diesem Spezialfall rausgekommen mit folgenden Fixität 4 Wirkungen. In manchen Spezialfällen kommen vielleicht gar keine einfachen Gruppen raus, die das erfüllen, die wirklich eine Fixität 4 Wirkung haben. Da sind wir noch dabei. Aber auf die Art und Weise kommt man gleichzeitig zu einer Liste von einfachen Gruppen, die wirklich Beispiele sind. Und man kommt zu einer Struktur für einen allgemeinen Satz, der etwas aussagt, ganz allgemein über Gruppen mit Fixität 4 Wirkung. Das ist der Plan. Und jetzt haben Sie auch schon gesehen, wo in diesem Plan schon Leute dabei sind oder wo es schon Resultate gibt und wo noch Dinge offen sind. Das Ganze ist noch eine große Baustelle. Ich denke, da werden noch mehrere Papers folgen, wo wir all diese Dinge fertig bearbeiten. Aber wir sind mittendrin, es macht großen Spaß und ich freue mich drauf, wenn wir irgendwann das abgeschlossen haben und dann wirklich eine vollständige Übersicht haben, was im Fall von Fixität 4 passiert. Das war's. Damit sind meine Vorlesungsnotizen am Ende. Stellen Sie bitte weiterhin Fragen dazu oder auch zu den Übungsaufgaben. Und es wird mindestens eine Podcast-Folge noch geben, wo ich ein paar Schlaglichter setze, wo ich darauf hinweise, was vielleicht für die Prüfung besonders wichtig ist. Und das hilft Ihnen dann hoffentlich bei der Vorbereitung, falls Sie eine Abschlussprüfung machen wollen für diese Vorlesung. Danke, dass Sie dabei waren. Wenn Sie bis hierher gehört haben, dann spricht viel dafür, dass Sie wirklich die ganze Vorlesung sich angeschaut haben und dass Sie sich auch viele Podcast-Folgen angehört haben dazu, dass Sie vielleicht sogar Übungsaufgaben dazu gemacht haben. Wenn das so ist, dann danke. Danke, danke, danke fürs Mitmachen. Es ist so cool, eine so spezielle Vorlesung halten zu können und da auch wirklich noch Leute dabei zu haben, die mitmachen und die Fragen stellen. Das ist großartig. Vielen, vielen Dank dafür und wir hören uns bald wieder. Tschüss!